Am 3. Januar 2005, ziemlich genau, also vor 15 Jahren, habe ich entdeckt, was mir Hoffnung gibt in meinem Leben. Und das ist ja ganz wichtig, dass wir das herausbekommen. Was gibt dir, was gibt mir Hoffnung, Halt in unserem Leben? Wenn wir heute Nachmittag uns in diesem Saal zu einem Thema versammelt haben, Welt ohne Hoffnung auf Rettung, dann müssen wir das ja jetzt erstmal runterbrechen und dann möchte ich dich fragen, wie sieht es denn in deinem Leben aus? Hast du überhaupt noch Hoffnung? Das kann ja sein, dass heute Nachmittag hier unter uns solche auch sitzen, die sagen, ich weiß eigentlich gar nicht mehr ein noch aus. Ich weiß gar nicht, wo das hin will. Ich weiß gar nicht, wie das weitergehen kann. Und das ist etwas, was unser Kapitel 27 in der Apostelgeschichte beschreibt. Das werden wir ja jetzt miteinander uns anschauen. Eine Situation völliger Ausweglosigkeit. Paulus war ja jemand, der oft geschrieben hat über seine Schwäche, über seine Anfechtung. Paulus hat ja sogar gesagt, ich rühme mich meiner Schwachheit, weil dann die Kraft Christi in meiner Schwachheit groß wird. Und dann berichtet uns dieses Kapitel 27, und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Macht eure Bibeln bitte auf, Apostelgeschichte 27. Wir können diesen langen Text sonst gar nicht verfolgen ohne unsere Bibeln. Dann macht dieses Kapitel uns etwas deutlich, was man deutlicher gar nicht machen kann. Wenn Paulus sich seiner Schwäche rühmt, ihr Lieben, mehr Schwäche als in einem Seesturm auf einem sinkenden Schiff, wo man überhaupt gar nichts mehr in der Hand hat. Mehr Schwäche geht nicht. Und dieses großartige Kapitel zeigt uns, dass bei dieser Situation, wo mehr Schwäche gar nicht möglich ist, Gott immer noch alles in seiner Hand hat. Und das war das, was ich am 3. Januar 2005 für mich entdeckt habe. Das war das, was mir für mein Leben wieder Hoffnung gegeben hat. Am 3. Januar 2005 habe ich, wie so viele Morgen, mein Losungsbuch aufgeschlagen. Und dann hat mich das elektrisiert. Dann sprang mir dieses Losungswort aus 2. Korinther, Chronike 20, Vers 17, sowas von entgegen. In einer Situation, wo ich verzagt war, in einer Situation, wo ich ganz mutlos war, wo ich selber nicht mehr ein noch aus wusste, da stand da im Losungswort, trete hin und steh und sieh die Hilfe des Herrn, der mit dir ist. Mit anderen Worten, Gott hat durch dieses Wort zu mir gesagt, Manfred, leg die Hände in den Schoß, ich regel das, aber bitte bleib stehen, lauf nicht weg. Bitte guck dir das an, wie ich das lösen werde. Und das hat mir geholfen, Gottes Zusage bei mir zu sein, Gottes Zusage zu helfen. Und das ist der Trost für dich, für mich, für die verfolgte Gemeinde weltweit. Und das ist das, was Paulus in Apostelgeschichte Kapitel 27 in diesem bewegenden Kapitel erleben darf. In dem Zentrum von Apostelgeschichte Kapitel 27, seht ihr es, in Vers 22 und dann nochmal in Vers 25 steht ein unglaubliches Wort. Wir kommen noch dazu, wenn man an diese Situation denkt, ein sinkendes Schiff. Ein unglaubliches Wort. Paulus sagt, seid unverzagt. Und wenn wir heute aus diesem Vortrag nichts anderes mitnehmen, dann nimm das als Zuspruch des ewigen Gottes, der dein Leben und mein Leben, der diese ganze Welt mit ihren Stürmen und was es auch sei, in seiner Hand hält. Dann nehmt diesen Zuspruch Gottes als Motto, als Zuspruch für euch mit in dieses Jahr 2020. Der ewige Gott, der über den Wolken thront, der Himmel und Erde und alles, was darin geschaffen hat, der dich sieht heute Nachmittag hier, der sagt zu dir, sei unverzagt. Sei unverzagt. Herr Jesus, jetzt stehen wir hier oder sitzen wir hier. Und wir brauchen es, Herr, dass du selbst uns begegnest. Jesus, wir sind begeistert von deiner Machtfülle. Wir sind begeistert, Herr, und dankbar für den Sieg, den du für uns am Kreuz auf Golgatha errungen hast, als du die Arme in Liebe gebreitet hast, als du sie dir an die Querbalken hast schlagen lassen und als du gesprochen hast, es ist vollbracht. Da hast du die Lösung aller Probleme schon gewonnen. Da hast du den Weg bereitet, dass unser Leben gelingen kann, Herr Jesus. Und wir sind immer wieder solche, die mutlos werden. Jesus, wir sind immer wieder solche, die verzagen. Jesus, wir sind immer wieder solche, die drauf und dran sind, ihre Hoffnung wegzuwerfen. Und Jesus, da brauchen wir, dass du dich uns heute Nachmittag ganz neu offenbarst, dass du es schenkst, dass dieses Wort, das damals dem Paulus geschenkt wurde für die Besatzung auf dem Schiff 275 Menschen, denen er das sagen durfte, dass du es schenkst, dass dieses Wort in deiner Vollmacht auch uns heute Nachmittag noch einmal ganz neu zugesprochen wird. Amen. Ihr Lieben, wir stehen in den Stürmen des Lebens. Da stehen wir drin. Da können wir uns auch nicht rausziehen. Wir stehen in den Stürmen des Lebens und Apostelgeschichte Kapitel 27 und 28 gehört eigentlich noch dazu. Der Bericht über die Reise des Apostel Paulus nach Rom ist eigentlich ein Kapitel aus unserem Leben. In unserem Leben gebrauchen wir ja oft Bilder, Begriffe aus der Seefahrt. Da werden Anker gelichtet, da werden Segel gesetzt, da versuchen wir Kurs zu halten, da geht es auf ein neues Ufer zu. Da ist es vielleicht eine Zeit, wo wir durch Stürme gehen oder durch stürmische See. Ein Kapitel wie aus unserem Leben. Aber jetzt ist es ja ganz entscheidend wichtig, wenn wir uns dieses Kapitel Apostelgeschichte 27 miteinander anschauen, dass wir verstehen, dass es jetzt nicht hier nur um etwas geht, was Paulus und die Leute auf dem Schiff erlebt haben. Dann ist es jetzt wichtig für uns, und das ist bei allen biblischen Geschichten wichtig für uns, dass wir verstehen, dass hier die Geschichte unseres Lebens erzählt wird. Uns spritzt natürlich nicht die Gischt ins Gesicht jetzt. Und wir stehen auch nicht auf plankenden, knarrenden Balken eines Schiffes und spüren den Wind und das Meer. Aber wir stehen in den Kämpfen des Lebens. Und die Lektion, die Paulus und die Leute auf dem Schiff hier lernen, das ist die Lektion, die wir auch heute Nachmittag miteinander lernen wollen und dürfen. Wir stehen mitten in den Stürmen des Lebens. Wie können wir lernen, uns in den Stürmen bei Gott zu bergen? Das ist jetzt ganz wichtig. Wie kannst du, wie kann ich das lernen? Nur durch die feste, gewisse Zuversicht, dass der souveräne, allmächtige, ewige Gott mit seinem Heilsplan zum Ziel kommt, allen Schwierigkeiten und allen Problemen zum Trotz in der Welt und auch in deinem Leben. Und das gibt uns Hoffnung, dass wir wissen, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Davon berichtet unser Bibeltext. Der ewige, der souveräne Gott hält unser Leben in seiner Hand. Ich weiß nicht, kennt ihr heute noch die Sesamstraße? Kermit den Frosch mit seiner Was-passiert-dann-Maschine? Fand ich damals total spannend. Also die Was-passiert-dann-Maschine, das war so eine Konstruktion, die er sich da zurechtgemacht hat. Irgendwo wurde ein Faden durchgeschnitten, dann fiel ein Sandsack auf ein Brett, dadurch wurde ein Ball hochgeschleudert, der hat irgendwas zum Umstürzen gebracht und dann ging ein Lichtschalter an. Die Was-passiert-dann-Maschine. Aber das hat irgendwas mit mir gemacht. Und ich hatte dann Phasen in meinem Leben, wo in meinem Inneren immer so ein Was-passiert-dann-Gedankenspiel abläuft. Kennt ihr das auch? Und auf einmal sehen wir an verschiedenen Stellen immer nur noch das Schlimme kommen. So ging es hier der Besatzung auf dem Schiff. Da heißt es in Vers 20, da war alle unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Aber jetzt ist etwas ganz Erstaunliches, was uns die Bibel deutlich macht. Das ist ein wunderbar befreiender Fakt. Die Bibel sagt uns, es gibt gar keine Was-passiert-dann-Maschine. Die Zukunft ist nicht vorhersehbar. Das, was kommt, ist nicht festgelegt. Die Zukunft ist offen. Es gibt kein Schicksal. Das Dunkel, das du vielleicht fürchtest über diesem Jahr 2020, muss nicht kommen. Nein, sondern der ewige, der souveräne Gott, der himmlische Vater, er hält dein Leben in seiner Hand. Er bestimmt über deine Zukunft. Und wir wissen aus der Bibel, er gedenkt, es gut zu machen. Weißt du das noch? Prägt das noch deinen Alltag? Ist das noch die Hoffnung, aus der du lebst? Gott macht es gut. Dein Leben, deine Zukunft liegt in Gottes Hand. Natürlich, Sünde mag den Weg beschweren. Na klar, falsche Entscheidungen mögen dich belasten. Natürlich, aber wie es weitergeht, liegt bei Gott. Ein Prediger hat mal gesagt, wir sind nicht das Produkt unserer Vergangenheit, nein, sondern wir sind das Produkt des Kreuzes. Am Kreuz auf Golgatha hat Jesus Christus gesagt, es ist vollbracht, die Strafe ist bezahlt und er hat uns die Freiheit geschenkt. An seiner Hand dürfen wir durch dieses stürmische Leben gehen. Es liegt bei Gott. Und davon berichtet unser Bibeltext. Aber wir lieben die Bibel. Unser Text, wie überhaupt so oft in der Bibel, hält uns ja einen Spiegel vor. Unser Text hier ist ein Bild für die Reise unseres Lebens. Und da kann es sein, dass heute Nachmittag mancher von uns jetzt gerade durch schwere Stürme geht. Dass du vielleicht jetzt in diesem Moment sogar Sorge hast, mit deinem Leben Schiffbruch erleiden zu können. Dann ist diese Geschichte für dich. Dann ist dieser Bericht vom Schiffbruch, Apostelgeschichte 27, ein Bericht für dich. Denn dieser Bericht, den Lukas uns hier bringt, ist hinter all der Katastrophe, die da passiert, ein Bericht über die unglaubliche Fürsorge Gottes. Davon berichtet Lukas, wie Gott mit seiner Fürsorge inmitten aller Widrigkeiten und Stürme des Lebens den Seinen seiner Gemeinde beisteht. Hier in diesem Kapitel bekommen wir eine Ahnung davon, wie unser allmächtiger himmlischer Vater hinter den Kulissen die Dinge schiebt, wie er will. Als ob er Regie führt, ja, er führt ja Regie, sodass alles denen, die Gott lieben, zum Besten dienen muss. Wenn es heute Nachmittag gut läuft, dann werden wir am Ende dieser Einheit in 8 kurzen Schritten durch diesen Text gegangen sein. Dann werden wir uns einen Dreisatz noch merken, damit wir etwas haben, was wir behalten können. Und dann habe ich noch ein Bildwort für euch, das vielleicht etwas sein kann, das euch Kraft und Hoffnung und Orientierung gibt in dieser Welt. Welt ohne Hoffnung auf Rettung. Ein erster Schritt, wie es in dieser Welt aussieht. Das ist ja unglaublich, was der Paulus hat durchmachen müssen. Das fängt ja alles ein paar Kapitel vorher an. Paulus war in Jerusalem. Er wollte eigentlich eine gute Geste machen und zeigen, dass er das Judentum nicht verworfen hat. Aber daraus wurde eine Verschwörung und man hat Paulus vorgeworfen, dass er Mose und das Gesetz der Väter sozusagen mit Füßen treten würde. Es gab einen Aufruhr in der Stadt und da wurde Paulus verhaftet. Es gab einen Mordkomplott gegen Paulus. Da war eine riesige Verschwörung der Finsternis gegen diesen Apostel des Lichtes. Und dann wurde Paulus wegen dieser Situation nach Caesarea überführt. In Caesarea wurde er zig Male verhört. Paulus hat sich dann schließlich auf den römischen Kaiser berufen. Und weil Paulus sich auf den römischen Kaiser berufen hat, kam es jetzt zu dieser Reise, die in Apostelgeschichte Kapitel 27 berichtet wird. Es fängt in Vers 1 an. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien fahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius. Sie kommen dann auf ein Schiff, sie wechseln dann nochmal das Schiff und dann berichtet Lukas, wie ihnen die Winde entgegenstehen, wie die Schwierigkeiten zunehmen. Dann kommen sie noch auf eine Station auf Kreta, da haben sie einen guten Platz gefunden, so heißt er auch, Guthafen. Aber aus unterschiedlichen Gründen will die Schiffsbesatzung dort nicht bleiben. Die Reise geht weiter und sie geraten in diesen katastrophalen Nordost, eine Art Hurricane dort auf dem Mittelmeer. Und das ist die Situation, die Lukas hier berichtet. Und das, ihr Lieben, ist ja auch die Situation in dieser Welt. Wenn wir uns umschauen, Probleme, wohin wir auch blicken, wer will das alles lösen? Und wir Menschen, wir sind ja mal himmelhoch jauchzend, mal sind wir zu Tode betrübt. Wir können das ja alles gar nicht einschätzen, aber im Moment stürmt das auf uns ein. Wirtschaftsprobleme, Umweltprobleme, politische Probleme, die ganze geopolitische Lage nach dem Ausschalten mit dieser Drohne im Iran eines gefährlichen Politikers des Iran und so weiter. Eine Weltsituation, die gefährlich ist, die wir gar nicht verstehen, die kein Mensch mehr lösen kann. So wie hier in der Apostelgeschichte Kapitel 27, so geht es auch in dieser Welt zu. Stürme sind da und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und Lukas schreibt dann fast auf dem Höhepunkt des Kapitels in Vers 20, da war alle unsere Hoffnung auf Rettung dahin. In dieser Welt geht es drunter und drüber. Und als Christen stehen wir ja mitten in dieser Welt. Mir gefällt das, wie das hier beschrieben wird in diesem Kapitel, dass da dieses Schiff mit 276 Seelen unterwegs ist. Dann wird berichtet, dass da römische Soldaten sind. Julius ist ihr Anführer, natürlich die Händler, die Schiffsleute und sehr viele Gefangene, die nach Rom überführt werden sollen. Und dann ist der Paulus, und das hier ist einer der Wir-Berichte in der Apostelgeschichte. Seht ihr das? Vers 3. Und am nächsten Tag kamen wir in Sidon an. Paulus ist nicht allein, Lukas ist bei ihm, der schreibt das auf. Und dann Vers 2, am Ende von Vers 2 ist da auch noch ein Christ, Aristarch. Das ist für mich in diesem großen Bild des Schiffes, das auch ein Bild für diese Welt ist, ist das ein Bild der kleinen Gemeinde. Mittendrin in diesem Schiff. Drei Christen gehen genauso durch die Stürme wie alle anderen auch und bewirken doch einen Unterschied. Ein zweiter Gedanke. Zweiter Schritt durch diesen Text, warum unser Zeugnis im Sturm gefordert ist, ganz klar. Vers 20, weil die Menschen um uns her keine Hoffnung haben. Das sagen die natürlich nicht, die tun sich vielleicht alles Mögliche auch einreden, aber wenn es hart auf hart kommt, so wie hier in diesem Kapitel, wenn alle Fassaden fallen, sind die Menschen um uns her ratlos. Sie haben keine Hoffnung. Und wie können wir, kleine christliche Gemeinde, wir drei auf diesem großen Schiff, wie können wir denn jetzt den Menschen in den Stürmen des Lebens in der notvollen Welt Hoffnung bringen? Wie können wir das tun? Und dann entdecken wir hier in diesem Kapitel durch unser Zeugnis. Vers 30, darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube, Entschuldigung, Vers 25, darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist, durch unser Zeugnis. Ah, jetzt sagst du, das habe ich auch schon probiert. Ich habe auch schon mal von Jesus erzählt, ich habe auch schon mal jemanden zum Gottesdienst eingeladen, so richtig was bei rumgekommen ist da nicht, das ist ja gar nicht so einfach mit dem Zeugnis. Und dann sagt Lukas, richtig, deswegen habe ich euch da das ja jetzt aufgeschrieben. Das ging ja Paulus nicht anders. Wir müssen das ja genau lesen in Vers 9. Da spricht Paulus schon einmal in diese Situation herein, da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch die Fastenzeit schon vorüber war, ermahnte sie Paulus. Das ist überhaupt erstaunlich. Paulus ist ja als Gefangener auf diesem Schiff. Er soll nach Rom gebracht werden. Da sind die Schiffsleute, da sind andere Gefangene, da sind die Soldaten, da ist der Hauptmann Julius. Und auf einmal kommt dieser Gefangene, Paulus, und ermahnt die Reisegesellschaft. Und Paulus sprach zu ihnen, liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird. Nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Und jetzt kommt's. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagt. Das habt ihr auch schon erlebt. Man glaubt der Welt mehr, der Wissenschaft mehr, dem, was alle sagen, mehr, dem, was man ebenso denkt und tut, mehr. Und dann Vers 12. Und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten, wir und unsere Mehrheiten. Die Mehrheiten haben aber nicht unbedingt recht. Aber hier war die Mehrheit dafür, dass sie ihren Plan, von dort weiterzufahren, umsetzen sollten. Und sie wollten versuchen, nach Phönix zu kommen. Das war ein anderer Ort auf Kreta. Auch Paulus hat das erlebt, dass sein Zeugnis wirkungslos war. Und das ist genau die Erfahrung, die wir auch machen. Aber Paulus hat uns etwas voraus, jedenfalls mir. Ich bin so schnell entmutigt, dann gebe ich auf. Aber Paulus, der hat jetzt einfach mal die Klappe gehalten und hat abgewartet. Und als sich dann das, was er vorhergesagt hat, erfüllte, also als die Gischt jetzt anfing wirklich zu spritzen, als das Schiff drohte unterzugehen und als die Besatzung anfing, das Schiffsgerät über Bord zu werfen und die Ausrüstung über Bord zu werfen und schließlich auch noch die Ladung, das war ja überhaupt der Grund der Reise, alles über Bord zu werfen, da war die Situation auf einmal anders. Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Unwetter uns bedrängte, war alle unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Und als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach: Liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen, dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, das zweite Mal tut er das, seid unverzagt. Denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott. Es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Wir werden aber auf eine Insel auflaufen. Und dann, weil sie so einen Hunger hatten, dann ermahnt Paulus sie nochmal in Vers 34, darum ermahne ich euch, etwas zu essen, denn das dient zu eurer Rettung. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott und brach's und fing an zu essen und verteilte das. Da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Jetzt auf einmal war das Zeugnis von Paulus wirkungsvoll. Wie es in der Welt aussieht, das war der erste Schritt durch den Text, warum unser Zeugnis im Sturm gefordert ist, der zweite Schritt in diesen Text hinein. Und jetzt der dritte Schritt, wie kam es zu dieser Veränderung? Warum waren die Leute jetzt plötzlich bereit, sich von Paulus ermahnen zu lassen? Ja, warum wurden sie sogar ermutigt? Dritter Schritt, wie Gott die Prioritäten verschieben kann. Die Stürme des Lebens, die wollen wir alle nicht. Aber die haben oft auch etwas Gutes, weil sie uns helfen zu verstehen und zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Was ist denn wirklich wichtig? Erst Vers 12, seht ihr das in Vers 12? Da wollten sie in einem Hafen bleiben, der Guthafen hieß, weil er ihnen zum Überwintern ungeeignet war. Guthafen, das war so ein kleines Dorf. Da war eine Bucht, das Schiff war sicher, aber da war keine Kneipe und was man so als Seemann sonst so braucht, das war da alles nicht. Wie wollte man da den Winter verbringen? Und die hatten halt einen anderen Anspruch. Die wollten ein bisschen was erleben. Phönix war nicht so weit weg, vielleicht 40 Kilometer. Und da haben sie gesagt, komm, da gehen wir hin. Aber dann, Vers 18, veränderte sich die Situation. Da brach plötzlich ein großes Ungewitter und sie litten unter diesem Ungewitter und warfen die Ladung ins Meer. Am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen die Ausrüstung, das Schiffsgerät aus dem Schiff. Jetzt sind sie offen. Jetzt spricht Paulus zu ihnen. Und hier ist Paulus für mich ein Vorbild. Ich habe ja vorhin gesagt, ich lasse mich gern, nicht gern, aber leicht entmutigen. Und Paulus, der hat eine Abfuhr bekommen. Er hat sie ermahnt. Es wurde nicht auf ihn gehört. Es ging ganz anders, als er das vorgeschlagen hatte. Jetzt haben sie das Schlamassel. Und jetzt hält Paulus nicht irgendwie still und sagt, jetzt seht mal selber zu, sondern jetzt geht Paulus wieder einen Schritt auf die Leute zu. Und das möchte ich von Paulus lernen. Dass wir dann, wenn die Zeit gekommen ist, nicht schweigen. Ihr Lieben, dass wir einen Blick bekommen für die Brücken im Leben zu anderen Menschen, wo Gott sie uns baut, wo das plötzlich in der Luft liegt, im Gespräch und so weiter, und wo wir spüren, hier kann ich jetzt etwas sagen. Von dem Gott, dem ich gehöre, dem Gott, dem ich diene und dem Gott, dem ich glaube. Das tut Paulus. Jetzt sind die Menschen offen. Die Umstände hatten ihre Prioritäten völlig verschoben. Das tut Gott. Ein vierter Schritt. Wer kontrolliert eigentlich den Sturm? Der Sturm, das ist ja in diesem Kapitel immer wieder, Vers 4, Vers 7, Vers 14, weil uns die Winde entgegen waren, Vers 4, Vers 7, der Wind hinderte uns, Vers 14, nicht lange danach brach von der Insel her ein Sturmwind los. Das scheint sich ja alles gegen die Reise verschworen zu haben. Paulus wollte nach Rom. Jetzt müssen wir mal etwas verstehen. Wenn wir das verstehen wollen, was Lukas uns hier berichtet, wenn wir eine Antwort finden wollen auf die Frage, wer kontrolliert den Sturm, dann müssen wir jetzt einmal aus dieser Geschichte rauszoomen. Und zwar ganz weit rauszoomen und uns das sozusagen aus einer ganz anderen Perspektive ansehen. Und diese ganz andere Perspektive, die finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 23, Vers 11. Und dort schreibt Lukas etwas ganz Erstaunliches. Da schreibt er: In der folgenden Nacht, Paulus redet, in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach: Sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Mit anderen Worten, obwohl sich hier der Sturm und diese ganze Katastrophe abspielt, hat auf einer ganz anderen Ebene der ewige Gott schon beschlossen, dass Paulus nach Rom gelangen wird, weil er vor den Kaiser gestellt werden soll. Und das wiederholt ja Gott hier als Erinnerung in dieser nächtlichen Vision, Vers 24. Schaut und sprach, der Engel, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Mit anderen Worten, entgegen dem Augenschein, vordergründig läuft alles schief und die Mächte scheinen diese Reise zu torpedieren und sie tun das ja auch. Aber Gott hat einen anderen Plan. Und das Kapitel endet damit, dass sie auf diese Sandbank auflaufen, auf diese Insel, davon wissen wir, dass es Malta war, dass sie dort ankommen. Und Lukas beendet dann sein Doppelwerk, Apostelgeschichte in Kapitel 28 am Schluss, mit der Information, dass Paulus in seiner eigenen Wohnung in Rom ungehindert das Evangelium predigen konnte. Gott kontrolliert alles. Unser Herr hat alles in der Hand. Du bist nicht den Elementen ausgeliefert. Unser Leben liegt in Gottes Hand. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält auch dich und mich in seiner Hand. Ein fünfter Schritt. Gott allein kennt die Zukunft. Mich hat das jetzt die Tage erschüttert. Ich habe ja vorhin schon gesagt, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das ist noch nicht mal, das ist jetzt genau 30 Jahre her, genau 30 Jahre, bei dem Mauerfall. Und danach wurde von einem Professor Fukuyama ein Buch geschrieben, das Ende der Geschichte. Da war so eine euphorische Stimmung. Da haben alle gedacht, jetzt brauchen wir keine Geschichtsbücher mehr, Kriege sind überwunden, kalter Krieg vorbei, eiserner Vorhang weg, das Ende der Geschichte. Jetzt kommt eine Friedenszeit. Und heute, 30 Jahre später, nur 30 Jahre später, wir Menschen sind himmelhoch jauchzend, Ende der Geschichte, zu Tode betrübt, steht Greta Thunberg vor der UNO-Vollversammlung und sagt, Menschen sterben. Wir befinden uns am Anfang eines Massenaussterbens. Zu Tode betrübt. Welt ohne Hoffnung. Aber es gibt keine Was-passiert-dann-Maschine. Wir wissen nichts über die Zukunft. Gott allein kennt die Zukunft. Das ist der fünfte Schritt. Die Bibel sagt uns, dass Gott der Herr auch über die Zukunft ist. Deswegen kann die Bibel in der Offenbarung bei den Prophezeiungen uns ja auch immer wieder Einblick geben, kleine Dinge von zukünftigen Dingen zeigen. Wir Menschen wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Aber Gott weiß es. Und Gott hat einen Plan über der Zukunft. Gott hat auch einen Plan über dein Leben. Und diesen Plan, den finden wir im ersten Buch Mose in Kapitel 50, Vers 20, wo Josef seinen Brüdern nach all den Stürmen, durch die er in seiner Familie gegangen ist, sagt, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und das ist, was Gott mit der Zukunft vorhat. Er möchte es gut machen. Und davon wollen wir reden. Das ist unsere Berufung. Ein sechster Schritt. Wie Gott für die Seinen sorgt. Das bewegt mich auch, dass Lukas hier das so deutlich zeigt, dass Paulus in diesen großen Schwierigkeiten von Gott nicht allein gelassen wurde. Da entwickelt sich eine richtige Freundschaft zu diesem Hauptmann Julius. Das ist ja unglaublich, Vers 3. Am nächsten Tag kamen wir in Sidon an und Julius verhielt sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich von ihnen pflegen zu lassen. Unglaublich, wie Gott sorgt. Ein Gefangener darf mal so eben spazieren gehen. Heute wird man das Freigang nennen, aber ich glaube, das ist eher was Modernes. Das gab es damals bestimmt noch nicht, weil dieser Hauptmann dem Paulus vertraut. Er lässt ihn dahin gehen. Paulus hat Gunst gefunden bei diesem Hauptmann. Und das ist ja kein Zufall. Das tut Gott. Er sorgt für die Seinen. Paulus ist nicht allein. Ich habe es ja schon gesagt. Da ist der Aristarch und da ist Lukas bei ihm. Paulus hat Ermutigung. Paulus hat Trost. Gott sorgt für die Seinen. Das hat auch wieder eine Vorgeschichte, die Freunde, die ihn da in Sidon pflegen. Wisst ihr, wie diese Gemeinde in Sidon entstanden ist? Das ist entstanden durch die Verfolgung, von der die Apostelgeschichte in Kapitel 6 im Zusammenhang mit der Steinigung des Stephanus berichtet. Das sind Christen, die sich damals in alle Herren Länder zerstreut hatten, weil sie aus Jerusalem geflohen waren. Das sind die Freunde des Paulus. Das sind die, die er früher als Paulus Saulus selber verfolgt hat. So kann Gott die Dinge komplett auf den Kopf stellen. Die, die Jahre zuvor vor Paulus fliehen mussten, sind jetzt seine Freunde, die ihn pflegen. Halleluja, Gott kann alles auf den Kopf stellen. Das ist der Gott, an den wir glauben. Und darum singen wir ja auch, lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert, der dich auf Adlers Fittichen sicher geführet, der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Hast du nicht dieses verspüret oder in wie viel Not? Hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Und dann ermutigt der Herr Paulus durch sein Wort. Das ist ja eine große Gnade gewesen, dass dieser Engel da kam und den Paulus gestärkt hat. Aber er hat ihn ja nur erinnert an ein Gotteswort, das er schon vorher bekommen hat. Jetzt sagst du vielleicht, naja, das wäre ja leicht, wenn so ein Engel auch zu mir käme, dann würde ich ja auch glauben können. Ich bräuchte auch so ein Wort, aber du hast doch so ein Wort. Denk doch nur an Jeremia 29, 11, wo Gott sagt auch zu dir, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Gott macht es gut. Halte dich an sein Wort. Ich habe euch ein kleines Zeugnis mitgebracht, haben wir hier vorne hingelegt. Das kann euch ermutigen, was die verfolgte Gemeinde mit dem Wort Gottes erlebt und wie sie in der größten Not sich an dieses Wort, die Bibel, klammert und wie Gott sie hindurchträgt. Wie Gott für die Seinen sorgt. Und was wir jetzt tun können. Paulus gibt zunächst einen Rat, der wird verworfen, dann wartet er und dann, Vers 23, ist die Zeit gekommen, sein Zeugnis zu sagen. Und er spricht von dem Gott, dem ich gehöre, dem Gott, dem ich diene und Vers 25, ich glaube Gott. Und dann betet er in Vers 35, tut er alles öffentlich. Und als er das gesagt hatte, nahm er das Brot und dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Welt ohne Hoffnung auf Rettung. Was können wir tun? Was können wir jetzt tun? Wir können unser Zeugnis weitergeben. Einfach von dem, was wir mit Gott erleben, erzählen. Einfach die Hoffnung, die er uns schenkt, auch anderen zusprechen. Achter Schritt. Was das große Ziel ist, ist ja wunderbar, wie dieses Kapitel endet. Und so geschah es, dass sie alle gerettet an Land kamen. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Darum sind wir noch in dieser Welt, sonst hätte er uns doch entrücken können. Gott hat etwas vor mit dir und mit mir. Gott möchte dich und mich da, wo er uns hingestellt hat, gebrauchen, dass wir Menschen dieses Glaubenszeugnis weitergeben dürfen. 8 Schritte durch dieses gewaltige Kapitel Apostelgeschichte 27. Jetzt noch ein Dreisatz zum Behalten. Seid unverzagt, ein Wort für stürmische Zeiten. Ich denke, wir alle werden in diesem Jahr, was vor uns liegt, auch wieder durch stürmische Zeiten gehen. Aber dann nimm doch dieses Wort als ein Wort für dich mit, sei unverzagt. Das sagt nicht irgendjemand, sondern das sagt letztlich der allmächtige Gott. Der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat, der sagt das dir. Der hat es mal einem Josua gesagt. Das war ja unmöglich. Wie sollte man das Land erobern? Da war Jericho, da war der Jordan. Lauter Unmöglichkeiten mögen auch dein Leben umgeben. Und dann sagte Gott diesem Josua, sei unverzagt. Und heute Nachmittag sagt Gott dir, sei unverzagt. Das ist ein Wort für stürmische Zeiten. Zweiter Satz in diesem Dreisatz, ein Wort für stürmische Zeiten. Ein Gott, der alles im Griff hat. Unser Gott ist ein Gott, der alles im Griff hat. Da teilt er das Rote Meer, da versorgt er das Volk in der Wüste, da bringt er die Israeliten in das gelobte Land, da versorgt er die Jesusfamilie auf der Flucht. Habt ihr schon mal überlegt? Da kommen die Weisen aus dem Morgenland und bringen mal so ein bisschen Gold vorbei und in der nächsten Nacht kommt der Engel und sagt, jetzt musst du fliehen. Und da war schon die finanzielle Ausstattung mitgegeben. Unglaublich, wie Gott das macht. Ein Gott, der alles im Griff hat. Der zweite Satz von unserem Dreisatz, das ist für dich, das darfst du heute im Glauben ergreifen. Sei unverzagt. Warum? Weil Gott alles im Griff hat. Und ein dritter Satz in diesem Dreisatz, das gehört alles zusammen. Eine Erfahrung, die es weiterzusagen gilt. Eine Erfahrung, die es weiterzusagen gilt. Das, was du mit Gott erlebt hast, das ist jetzt die Hoffnung, die wir dieser Welt schuldig sind. Wenn wir uns an sein Wort klammern, wenn wir unser Leben auf sein Wort bauen, wenn wir mit dem Herrn durch dieses Jahr gehen und erleben, wie er wirklich alles im Griff hat. Es war ja heute bewegend, war in der ersten Einheit in einem Vortrag, hat ein Missionar berichtet aus Mikronesien und das große Problem war, dass das Kind nicht schlafen konnte, weil über dem Bett in der Zwischendecke die Ratten nachts Geräusche gemacht haben. Irgendein Kind irgendeines Missionars. Und an einem Tag kam das Kind strahlend zum Frühstück und dann fragt der Vater, ja, hast du denn keine Angst mehr? Nein, warum nicht? Jesus ist mir heute Nacht erschienen und hat gesagt, fürchte dich nicht. Gott hat alles im Griff. Er vergisst die 276 nicht auf dem Schiff. Er vergisst das kleine Missionarskind in Mikronesien nicht. Und er vergisst dich und mich nicht. Ein Wort für stürmische Zeiten, ein Gott, der alles im Griff hat. Eine Erfahrung, die es weiter zu sagen gilt. 8 Schritte durch dieses Kapitel Apostelgeschichte 27. Ein Dreisatz, der uns helfen kann, das zu behalten. Und jetzt noch ein Bildwort mit auf den Weg. Ist ja ein tolles Bild, dieses Kapitel 27 aus der Apostelgeschichte. Es ist gewaltig. In der Vorbereitung hat mich das so getröstet. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt eigentlich ich würde gar nicht aufhören, wenn jetzt die Zeit nicht gleich vorbei wäre, weil man noch so viel erzählen könnte, was da tröstet. Aber jetzt nehmt nur das Bild. Wir sind hier auf der Jugendmissionskonferenz. Einige von uns werden ausgesandt werden, heute Nachmittag doch. Wir haben gehört von der Ausreise, die bevorsteht am Donnerstag oder jetzt wieder nach Kapstadt. Nochmal 8 Jahre. Andere von uns werden einfach in ihren Alltag zurückgehen. Aber jetzt wollen wir doch dieses Bild nehmen. Jetzt wollen wir unsere Segel setzen und wir wollen mit unserem Schiff auf diese Lebensreise gehen und einfach Gott vertrauen. Und dann ist dieses Kapitel wie eine Landkarte für euch. Das brauchen Seeleute ja, eine Landkarte. Und dann könnt ihr genau abstecken, wo bin ich denn gerade? Guthafen. Dann seid zufrieden. Wenn gerade mal Ruhe ist, wenn du gut klarkommst, dann sei zufrieden. Wohl denen, die lernen, sich genügen zu lassen an dem, wie sie es finden. Die Seeleute wollten weiter, das war falsch. Vielleicht bist du ganz am Anfang der Reise und jetzt geht's gerade los. Du fühlst dich wie Lukas und Paulus und Aristarch, freust dich an der Gemeinschaft mit einigen Brüdern. Vielleicht bist du schon irgendwo im Sturm und hast jetzt Angst, dass alles vorbei sein könnte, dass das Schiff untergehen könnte. Und dann denk an dieses Kapitel. Das Schiff geht unter. Aber Gott rettet alle. Was für ein Bild. Wir setzen jetzt heute Nachmittag unsere Segel. Wir pflügen ein neues. Vor uns liegt das Jahr 2020 und wir haben keine Ahnung, was es bringen wird. Aber das wissen wir. Gott hat alles im Griff. Wir dürfen unverzagt sein und von diesem Glaubensmut, von dieser Hoffnung dürfen wir unserer Umwelt etwas weitergeben. Und die Bibel selber ist unser Kompass, unsere Landkarte und zeigt uns immer wieder, wo wir stehen. Und vor allem sagt sie uns, an Gottes Hand kommen wir auf der anderen Seite an. Sie erreichten die Küste Malta. Und damit möchte ich schließen. An einer Küste wird von uns allen einmal das Lebensboot zerbersten. Wohl dem, der sich dann geborgen weiß in der Hand Gottes. Unser Leben zerbricht freiwillig, wenn wir es vor Jesus am Kreuz von Golgatha niederlegen. Und dann können wir getrost auch in die Ewigkeit gehen, so wie das der Heidelberger Katechismus bekennt. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich mit allem, was ich bin und habe, dass ich Jesus Christus gehöre, der für mein Leben mit seinem Blut bezahlt hat. Das ist unser Trost. Er trägt uns im Leben und im Sterben. Die, die ihr Leben nicht am Kreuz niederlegen, die werden einmal diesen letzten Schiffbruch erleiden, ohne Trost und ohne Hoffnung. Der Text, der beschreibt auch eine Weggabelung. Da wird von den Matrosen berichtet, die fliehen wollen. Die wollen mit ihrem eigenen kleinen Rettungsboot türmen. Und dann wird von den Soldaten berichtet, die alles auf die Karte der Verheißung des Paulus gesetzt haben. Und dann schlagen sie sogar noch das Tau durch, dass das Rettungsboot ins Wasser fällt. Jetzt kann nur noch Gott helfen. Und an dieser Weggabelung steht heute Nachmittag vielleicht auch mancher von uns. Möchtest du auf deine eigenen Rettungsversuche vertrauen? Oder möchtest du heute Nachmittag dein Leben in die Hand des allmächtigen, ewigen Gottes legen? Ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich, jetzt schenk du uns den Mut, unser Leben ganz dir anzuvertrauen. Wir wissen nicht, was das neue Jahr bringt, aber wir wollen es dir anbefehlen, Herr, weil wir wissen, du machst es gut. Und da, wo du uns hingestellt hast, auch gerade in die schwierigen Situationen unseres Lebens, da wollen wir dich bitten, Herr, hilf uns, dass wir jetzt auch anderen um uns her an unserer Hoffnung Anteil geben dürfen. Amen.